SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Informiert in den Mittag mit Schweizer Radio.
We have the vision, but we don't have the decision.
Wir haben Visionen, aber keine Macht zu entscheiden, sagt ein prominenter irakischer Wirtschaftsexperte. Irak und seine Wirtschaft, unser Schwerpunkt. EU-Fördergelder für die Mafia. Jetzt sind zwei Mafiabosse in Sizilien verhaftet worden. Ist's Wagemut? Ist's Geschäftssinn? VW-Chefstratege Michael Jost setzt alles auf eine Karte: Elektroautos. Wie er die 33 Milliarden Euro investieren will, verrät er hier bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Wir beginnen die Sendung mit der Meldung, die der EU zu denken geben dürfte. Annik Wangler.
In Sizilien sollen sich Mafia-Clans an Fördergeldern der EU bereichert haben. Bei einer Razzia hat die Polizei 94 Personen festgenommen, wie die Finanzaufsicht mitteilte. Unter den Festgenommenen sind die Bosse von zwei Mafia-Clans. Diese sollen EU-Fördergelder in der Höhe von mehr als 5 Millionen Euro erschlichen haben, indem sie Grundstücke kauften und dann Unterstützungsbeiträge für die Landwirtschaft beantragten. Die Ermittlungen betreffen auch Unternehmen und Vertreter von Behörden. Sizilien gilt als Ursprungsregion der italienischen Mafia. Die Lösung der Klimakrise sei langfristig das dringlichste Problem der Menschheit. Das zeigt der globale Krisenbericht, den das Weltwirtschaftsforum herausgegeben hat. Zur Lösung von Klima- und Umweltproblemen sei eine sofortige, enge Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefordert. Als weiteres drängendes Thema nennt der jährlich erscheinende Bericht den Verlust der biologischen Vielfalt und den Artenrückgang weltweit. Die Lösung dieser Probleme sei umso anspruchsvoller, weil die Weltpolitik von Rivalitäten zwischen den Großmächten geprägt sei. Russlands Präsident Wladimir Putin möchte, dass Russinnen mehr Kinder zur Welt bringen. Deshalb will Putin arme Familien künftig stärker unterstützen. In seiner Jahresrede an die Nation schlug er vor, dass der Staat Eltern mit geringem Einkommen länger finanziell unterstützt, nämlich bis die Kinder 7 Jahre alt sind. Bisher lag die Altersgrenze bei 3 Jahren. Weiter sollen auch Eltern mit vielen Kindern mehr Geld erhalten. Niedrige Einkommen hinderten Russlands Bevölkerung daran zu wachsen, so Putin, das sei ein akutes Problem. China hat Kritik an seinem Umgang mit Menschenrechten zurückgewiesen. Die Berichte der US-Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Freedom House seien voreingenommen und vertreten Tatsachen, das sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Human Rights Watch hatte China kritisiert für die Behandlung der muslimischen Minderheit der Uiguren. Zudem warnte die Organisation vor dem wachsenden Einfluss und der Zensur Chinas weltweit. Freedom House veröffentlichte einen ähnlichen Bericht und warnte davor, dass China immer mehr Einfluss auf ausländische Medien nehmen könnte. Der Bundesrat hat entschieden, über welche Vorlagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 17. Mai befinden werden. Schon seit längerem klar ist, dass die sogenannte Begrenzungsinitiative der SVP zur Abstimmung kommt. Diese hat die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU zum Ziel. Auch vorgelegt wird das Jagdgesetz, das eine Lockerung des Wolfsschutzes vorsieht. Die dritte Abstimmungsvorlage ist das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. Kernpunkt dort ist die Erhöhung der Abzüge für die externe Kinderbetreuung. Gegen diese Vorlage hat die SP das Referendum ergriffen. Ob dieses zustande gekommen ist, ist noch nicht klar. Letztes Jahr sind in der Schweiz 3% weniger Firmen Konkurs gegangen als 2018. Insgesamt waren es knapp 4.700 Betriebe, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode mitteilte. Besonders hoch war das Risiko eines Konkurses in der Holz- und Möbelindustrie sowie im Bau- und Gastgewerbe. Auf der anderen Seite wurden im letzten Jahr gut 44.600 Firmen neu ins Handelsregister eingetragen. Das ist laut Bisnode ein Zuwachs von 3%. Das Wetter. Am Nachmittag ist es weiterhin sonnig mit einzelnen Schleierwolken. Im Tessin liegt Hochnebel. Die Temperatur erreicht 8 Grad in der Nordwestschweiz und in den föhnigen Alpentälern bis 13 Grad. Morgen Vormittag gibt es vor allem am Nordrand der Schweiz dichtere Wolkenfelder, sonst geht es mit viel Sonnenschein weiter. Es gibt 8 Grad in der Nordwestschweiz und in den Alpentälern bis 11 Grad.
Vor anderthalb Wochen tötete eine US-Drohne den iranischen General Soleimani in Bagdad. Ein paar Tage später reagierte Iran mit Raketen auf US-Militärstützpunkte im Irak und auf die grüne Zone mitten in Bagdad. Die Eskalation zwischen den USA und Iran hat den Irak in einem Moment getroffen, in dem Tausende von Irakerinnen und Irakern gegen ihre Regierung auf die Straße gehen. Sie fordern nicht nur ein Ende der Kämpfe in ihrem Land, sondern sie wollen auch eine Regierung, die nicht nur für sich schaut. Denn die Bevölkerung leidet unter Arbeitslosigkeit, Armut und Wohnungsnot. Die irakische Wirtschaft ist am Boden. Direkt aus Bagdad berichtet SRF Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Für einen einzigen US-Dollar müssen Irakerinnen und Iraker tief in ihre Tasche greifen. Bis zu 3000 irakische Dinar müssen sie dafür hinblättern. Der Wechselkurs ist nur ein Indiz für die marode irakische Wirtschaft. Aber dazu möchte der junge Mann in der Wechselstube an der Einkaufsstraße im Stadtteil Karada von Bagdad nichts sagen. Er holt stattdessen draußen seinen Bruder. Aber auch er will nicht reden, weder über die Wirtschaftslage noch über die gefährliche Eskalation zwischen den USA und Iran in ihrem Land Anfang Jahr. Sie hätten Angst, sagen die beiden. Wovor, sagen sie nicht. Asif, 62, der an der Wechselstube vorbeigeht, begründet ihre Angst. Wir fürchten Krieg im Irak. Immer, wenn sich Iran und die USA streiten, sind wir zwischendrin, sagt er. Da sage man besser nichts. Auf die Wirtschaftslage angesprochen, redet Asif dann aber Klartext. In der Regierung sind alles Diebe, wie Alibaba und die 40 Räuber, sagt er. Etwas netter druckt es Bassem Jamil Antun aus, ein bekannter irakischer Wirtschaftsexperte, der oft im Fernsehen zu sehen ist. Wenn du aus Bagdad kommst, bist du großzügig, sagt ein Sprichwort. Über ihre sprichwörtliche Großzügigkeit gibt es aber auch den Witz: Gib aus, was du in der Hosentasche hast, dann wird dir Gott schon helfen, lacht Antun. Nach diesem Motto lebe die irakische Regierung, sagt der Wirtschafts- und Industrieexperte. Nur gebe sie das Geld für sich und nicht für die Allgemeinheit aus. Das irakische Haushaltsbudget beträgt über 100 Milliarden Dollar. 90% davon kommt vom Ölverkauf. Aber außer Öl produziert Irak fast nichts. Nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003 seien Iraks Fabriken im großen Stil geplündert worden, sagt Antun. Heute dienten irakische Fabriken als Lager für Importprodukte. Denn ein Gesetz des damaligen amerikanischen Zivilverwalters Paul Bremer habe Importen Tür und Tor geöffnet. Der Anteil der Industrie am Bruttoinlandprodukt des Irak mache gerade mal noch 1,5% aus. Sprich, produziert wird im Irak sozusagen nichts. Der irakische Fabrikarbeiter ist 17 Minuten am Tag produktiv, der Rest ist Zeitverschwendung, sagt der Wirtschaftsexperte. Auch die Landwirtschaft produziere im Vergleich zu früher nichts mehr. Dafür habe der Irak eine aufgeblähte Verwaltung mit vielen unfähigen Beamten, die mit Auflagen und Korruption die Privatwirtschaft abwürgten. All das habe denn auch verhindert, dass es im Irak einen staatlichen Ölfonds gebe, wie in Norwegen. Die Idee hat in Norwegen einen Sozialstaat ermöglicht. Im Irak fand sie aber kein Gehör.
We have the vision, but we don't have the decision.
Visionen haben wir, aber entscheiden können wir nichts, sagt Bassem Jamil Antun. Was im Irak passiere, werde von außerhalb des Landes gesteuert. Die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Iran hätte das einmal mehr gezeigt, sagen zwei junge Frauen in Bagdads Karada-Quartier. Ihren Streit tragen sie immer im Irak aus, sagen sie. Auch dagegen demonstrieren die Menschen im Irak seit mehr als 3 Monaten. Die Demonstrationen machten der schwachen Wirtschaft noch zusätzlich zu schaffen, finden aber einige. Zwei Männer spielen im Vorzimmer einer Wechselstube Backgammon, 4 andere schauen zu. Ali fiebert mit, bis das Spiel entschieden ist. Bye bye, Amir. Dann beklagt er sich über die schlechte Wirtschaftslage. Und jetzt seien auch noch die drei wichtigsten Brücken Bagdads geschlossen, wegen der Proteste. Das schade den Geschäften in diesem Viertel massiv. Einen Ausweg aus der Misere sieht Ali für sein Land nicht. Mehr dazu sagen möchte er nicht.
Susan Brunner in Bagdad. Die Männer am Schluss ihrer Reportage klingen recht entspannt. Ist denn die Sicherheitslage im Irak gar kein Thema?
Doch, sie ist ein Thema. Die Leute sind irgendwo zwischen resigniert und trotzig. Noch immer gehen täglich Menschen auf dem Tahrirplatz in Bagdad demonstrieren, auch anderswo im Land, obwohl sie damit das Risiko eingehen, getötet zu werden. Einige hundert Menschen wurden ja bereits erschossen oder von Tränengaskanistern tödlich verletzt. Tausende wurden verwundet im ganzen Land. Was mir im Vergleich zum letzten Besuch im Mai 2018 auffällt, ist, dass wirklich alle Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, um meine Sicherheit besorgt sind, und zwar sehr. Das war bei den Parlamentswahlen vor gut anderthalb Jahren noch nicht so.
Im Irak gab es schon Proteste gegen die Regierung, bevor die USA den Druck auf den Iran erhöht haben. Wie wirkt sich denn diese Spannung auf die Protestbewegung aus?
Gestern Abend rief der einflussreiche schiitische Geistliche Muqtada as-Sadr zum Million-Man-March für Freitag auf, also für übermorgen. Muqtada as-Sadr, der war ja nach der Invasion der USA 2003 ein Milizenführer, der sich mit den US-Truppen Straßenkämpfe lieferte in Bagdad. Und seither hat er sich ein paar Mal neu erfunden. Er ruft nun zur Großdemonstration gegen die Präsenz der US-Truppen im Land auf. Das Parlament hat ja kürzlich beschlossen, das irakische Parlament, die USA seien nicht mehr willkommen im Irak. Aber das geht as-Sadr zu wenig weit. Das Problem ist nun, der Anschlag der USA auf den iranischen General Soleimani im Irak zwingt die Menschen fast, sich für oder gegen die USA und damit für oder gegen Iran zu entscheiden. Und genau das wollen die Leute, die seit drei Monaten auf die Straße gehen und eine neue politische Ordnung fordern, neue, weniger korrupte, also nicht mehr korrupte Politiker fordern, einen Staat, der ohne fremde Einmischung funktioniert. Die wollen sich nicht entscheiden müssen zwischen den USA und Iran. Und die Angst ist nun groß, dass es am Freitag zu massiven Zusammenstößen kommt zwischen Anhängern schiitischer Milizen und den anderen Demonstranten.
Der Anteil der Jungen im Land ist hoch im Irak. Welche Perspektiven haben denn 20-Jährige heute?
Es gibt fast keine Perspektiven für junge Menschen im Irak. Die einigermaßen gut bezahlten Jobs, also wirklich mit einem regelmäßigen Lohn, die sind in der Verwaltung. Aber einen solchen Job bekommt man nur mit Vitamin B. Qualifikationen spielen fast keine Rolle. Und dabei hat der Irak viele, sehr viele gut ausgebildete junge Menschen und auch ältere. Also zum Beispiel im Beitrag haben wir einen Backgammon-Spieler gehört, Ali. Der hat selbst einen Doktortitel, aber keine Arbeit. Und der Grund dafür ist, das sind Menschen, die zu wenig Beziehungen haben. Und sie finden deshalb keinen Job. Und davon haben die Menschen jetzt wirklich auch genug. Sie wollen Jobs bekommen, überhaupt Jobs bekommen. Und zwar nicht nur aufgrund von irgendwelchen Beziehungen oder Verwandtschaftsbeziehungen.
Sagt unsere Nahost-Korrespondentin Susan Brunner im Irak. Seien Sie vorsichtig. Rendezvous, wissen, was wichtig ist. Weiter geht's mit diesen Themen. Was macht Indien aus? Vielfalt oder Einheit? Wie ein Einbürgerungsgesetz das Land spaltet in Stadt und Land. Der Spuk hat für ihn ein Ende.
I've been exhumed from the graveyard of politics and I will haunt the corridors of the European Parliament from February on.
Barry Andrews rückt ins EU-Parlament nach für einen der abtretenden Briten, für den Iren eine Exhumierung aus dem politischen Friedhof. Mit dem Zug ankommen, sich ein E-Trottinett schnappen und zum Zielort fahren. Unsere Mobilität in naher Zukunft.
Es wird kein Gegeneinander der verschiedenen Verkehrsanbieter sein, sondern es muss eine Zusammenarbeit und es müssen kombinierte Angebote geschaffen werden.
Die Geschichte kurz vor eins und dann im Tagesgespräch die Fortsetzung, dem Tagesgespräch über den VW-Konzern, der voll auf Elektroautos setzt. Seit einem Monat treibt es vielen Inderinnen und Indern die Zornesröte ins Gesicht, das neue Einbürgerungsgesetz. Trotz Protesten ist es in Kraft seit letzten Freitag. Laut diesem Gesetz sollen alle religiösen Minderheiten in Indien leichter eingebürgert werden, wenn sie verfolgt werden in Bangladesch, Pakistan oder Afghanistan. Also alle Minderheiten außer die Muslime. Was die Regierung als humanitäres Gesetz anpreist, kommt vor allem bei den Gebildeten in Indien nicht gut an. Südasien-Korrespondent Thomas Gutason berichtet.
We the people of India!
We the people of India!
Having sovereignty is ours!
Having sovereignty is ours!
Wir, das indische Volk, haben feierlich entschlossen, eine souveräne, sozialistische, säkulare, demokratische Republik zu schaffen und deren Bürger zu schützen. Etwa 1.000 bis 2.000 Menschen haben sich letzte Woche in Mumbai versammelt und lesen gemeinsam die Präambel der indischen Verfassung. Dabei rufen sie das Wort säkular besonders laut.
This is my country, my constitution, and it's being completely torn apart and shattered by this government.
Das ist mein Land und meine Verfassung, welche die Regierung gerade zerstöre, sagt Deepika Khatri, eine der Protestierenden. Das neue Gesetz diskriminiere muslimische Minderheiten, welche in den Nachbarländern verfolgt werden. Sie erhalten keine erleichterte Einbürgerung wie die Angehörigen anderer Religionen. Das sei, so Khatri, genau das Gegenteil der Werte der Gründerväter Indiens. Und für diese Werte demonstriere sie, für ein Indien mit gleichen Rechten für alle, unabhängig von Religion, Herkunft oder Kaste. Im Hintergrund rufen die Protestierenden Azadi, Freiheit. Und demonstrieren damit gegen die Regierungspartei BJP, welche laut den Demonstranten die hinduistische Mehrheit im Land bevorteile. Diese Proteste halten nun schon seit einem Monat an. Begonnen haben sie, als die Regierung das umstrittene Einbürgerungsgesetz im Parlament verabschiedet hat. In Mumbai ließ die Polizei die Protestierenden größtenteils gewähren, nicht so andernorts. Im Bundesstaat Uttar Pradesh oder in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi gingen die Sicherheitskräfte mit aller Härte gegen die Protestierenden vor. Etwa gegen die Studenten der Jamia-Universität in Neu-Delhi. Smartphone-Aufnahmen der Studenten zeigen, wie die Polizisten am 15. Dezember die Universität regelrecht in ein Trümmerfeld verwandelten. Abdul Haq war dort am Lernen, als gegen 6:30 erst eine Horde Studenten und kurz danach die Polizisten die Bibliothek der Jamia-Universität stürmten. Sie setzten Tränengas im geschlossenen Raum ein und hätten alles kurz und klein geschlagen. Die Lernenden konnten nur fliehen. Sogar bereits Verwundete wurden weitergeschlagen von der Polizei, erinnert sich die Studentin Akhtar Anista Ansari. Die Polizisten jagten uns. Ansari wollte einen Mitstudenten zu einer Ambulanz bringen, doch die Polizisten packten ihn, warfen ihn zu Boden und begannen ihn mit Schlagstöcken zu malträtieren. Ansari und weitere Studentinnen ringten sich zum Schutz um ihn. Wehrlose Frauen zu schlagen vor den Kameras der Medien, getrauten sich die Polizisten dann doch nicht. Die Szene verbreitete sich in den sozialen Medien. Auch Studenten der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi wurden Anfang Januar Opfer von Gewalt. Danach weiteten sich die Proteste gegen dieses Vorgehen aus. In über 20 Städten Indiens gingen bis anhin mehrere hunderttausend Menschen gegen die Regierung auf die Straße. In Mumbai löst die Polizei mit Trillerpfeifen die Proteste auf. Wir, das indische Volk, rufen die Protestierenden landesweit. Das stimmt so nicht. Bisher ist es nur ein kleiner, gebildeter und in den Städten lebender Teil der Bevölkerung, der gegen die Politik der Regierung auf die Straße geht. In den ländlichen Regionen, vor allem im Norden Indiens, ist der Rückhalt für die hindu-nationalistische Politik des Premierministers Narendra Modi nach wie vor ungebrochen. Das indische Volk, worauf sich die Verfassung beruft, es ist gespalten in ein Pro-Modi- und ein Kontra-Modi-Lager.
Thomas Gutason. Sie hören Rendezvous, es ist 10:50. Nun ist es ja sicher wie das Amen in der Kirche. Großbritannien wird am 31. Januar formell die EU verlassen. Damit enden werden auch die Karrieren von 73 britischen Europaabgeordneten. Und während Sie Ihre Koffer packen, rücken Abgeordnete aus den anderen 27 EU-Mitgliedsländern nach. Einer von ihnen ist ein Ire, Barry Andrews. Er war bereits im Mai gewählt worden, für den Fall, dass Großbritannien austreten würde. Martin Alliot hat Barry Andrews jetzt getroffen.
In der Belletristik jedenfalls ist es äußerst selten, dass Geister sich in Fleisch und Blut zurückverwandeln. Anders in der Wirklichkeit.
Yes, I am. I've been exhumed from the graveyard of politics, and I will haunt, I hope, the corridors of the European Parliament in from February on.
Ja, er werde aus dem politischen Friedhof exhumiert und werde ab Februar in den Korridoren des Europäischen Parlaments herumgeistern, bestätigt Barry Andrews, einer von zwei zusätzlichen Abgeordneten aus der Republik Irland. Er hatte im letzten Mai für die größte Oppositionspartei Fianna Fáil den vierten von vier Dubliner Sitzen errungen, was ihn zum Warten verdammte. Natürlich habe er sich in den letzten Monaten öfters gefragt, ob er sein Amt je antreten werde, gibt der 52-Jährige zu. Als er sich zu Beginn dieses Jahres um eine Kandidatur bewarb, galt noch der Austrittstermin vom 29. März. Daraus wurde der 12. April, dann der 31. Oktober und nun Ende Januar. Wie richtet man sich auf diese Unsicherheit ein?
Once I was elected in that position, I made a conscious decision that I could survive, if you like, sustain myself until the end of the year.
Nach seiner Wahl im Mai sei er zum Schluss gekommen, dass er das bis zum Jahresende überleben könne. Er habe immer bezweifelt, dass die britische Premierministerin Theresa May ihren Oktobertermin einhalten würde.
So on a personal level I was able to be the primary carer in a household of three children, you know, small children.
Andrews, ein qualifizierter Historiker, der als Lehrer gearbeitet hatte, bevor er in die Politik einstieg, bezeichnet es als Geschenk, dass er während seiner Wartezeit zum Hausmann und Vollzeitvater seiner drei kleinen Kinder werden durfte. Von seinem Werdegang her ist der jugendlich wirkende Andrews perfekt für seine neue Aufgabe qualifiziert. Vor 20 Jahren trat er in die Lokalpolitik ein, bald schon ins nationale Parlament mit Ministerrang. Doch da ist mehr.
I ran an international NGO. We worked in Sierra Leone and the Ebola outbreak. We worked in Syria and the civil war.
Er habe die große irische Entwicklungshilfeorganisation GOAL geführt. In der Zeit war GOAL in Sierra Leone während der Ebola-Epidemie tätig und in Syrien während des Bürgerkriegs. Anschließend übernahm Andrews die Leitung einer europäischen Denkfabrik in Dublin. Da ist also viel Eigenleistung und Erfolg. Allein in der irischen Politik gehört die Familie Andrews zum Adel. Sein Großvater Todd war maßgeblich an der Staatsgründung beteiligt. Sein Vater David diente als Außenminister. Sein Onkel Niall war ebenfalls Europaabgeordneter. Ist das eine Last, eine Verpflichtung oder ein Freipass?
It does give you a huge advantage over others who compete, but there's a huge element of luck in it too.
Es biete riesige Vorteile gegen Konkurrenten, klar, aber es brauche immer auch Glück. Immerhin hoffe er, dass er durch seine bisherige Karriere nachgewiesen habe, dass er sich etwas vom warmen Stall der Familienherkunft entfernt habe. Selbstironisch bemerkt Andrews zum Abschluss, dass nicht alles in den Genen vorgezeichnet sei.
I have a brother who's a year older than me and he's a comedian, a very successful comedian, and people say, what's the difference?
Sein älterer Bruder sei Kabarettist. Da fragten manche Leute, was ist denn der Unterschied zwischen euch beiden?
Man sieht sie immer öfter, E-Trottinetts, die ausgeliehen werden können. Doch sie kommen nicht überall gut an. Mailand hat sie verboten und in Paris gibt es Bußen, wenn man sie auf dem Trottoir liegen lässt. Auch in Schweizer Städten sieht man E-Trottinetts, zum Beispiel in Basel, in Zürich oder in Winterthur. Dennis Joder von der Wirtschaftsredaktion, ist also in diesen Städten die Rechtslage klar?
Ja, wir müssen aber kurz unterscheiden. Also mit Ihrem privaten E-Trotti dürfen Sie sowieso herumfahren, sofern es denn ein E-Trotti ist, das für den Straßenverkehr zugelassen ist. Es gelten dann die gleichen Regeln wie für Velofahrer. Als E-Trotti-Verleiher braucht man aber eine Bewilligung von der Stadt, um eben E-Trottis in großem Stil vermieten zu können. Es gab deshalb auch schon Städte wie Lausanne oder Genf, die Miet-E-Trottis abgelehnt haben.
Die Meinungen punkto E-Trottinet sind ja geteilt. Die einen sprechen von einem Hype. Mit anderen haben Sie gesprochen, zum Beispiel mit den Beratern der Boston Consulting Group. Die sind überzeugt, dass E-Trottinets mehr sind als nur eine Modeerscheinung. Wer hat denn eigentlich diesen Beratern den Auftrag für diese Untersuchung, diese Studie gegeben?
Es handelt sich nicht um eine Studie für einen Kunden, sondern um eine Studie, die sie aus eigenem Interesse gemacht haben. Beratungsunternehmen sammeln ja viel Wissen und ab und zu bündeln sie das dann in einer Studie, auch um natürlich auf sich aufmerksam zu machen.
Gut, insofern kann man sagen, die sind vielleicht ein bisschen parteiisch, aber hören wir uns ihre Recherche zusammen an.
Die Nachfrage nach E-Trottis steige weltweit, sagt Dominik Keup, Mitautor der Studie und Mobilitätsexperte bei der Boston Consulting Group.
Aktuell gibt es rund 250 Städte in den USA und Europa mit stark wachsenden Nutzerzahlen.
Die Nachfrage wäre aber noch viel größer auf der ganzen Welt. Geeignet seien die Tretroller vor allem in sehr großen Städten mit einer hohen Bevölkerungsdichte und mit vielen jungen Leuten, so die Studie. Denn diese nutzen die Trottinets am häufigsten. Außerdem darf es nur wenig regnen oder schneien. Schweizer Städte bringen deshalb nicht die besten Voraussetzungen mit. Dennoch sieht Dominik Keup auch hierzulande in einzelnen Städten Potenzial für E-Trottinets.
An allererster Stelle ganz sicherlich Zürich als größte Stadt mit einer jungen Bevölkerung durch die Universitäten, als auch Bern mit einer guten Fahrradinfrastruktur. Und die Infrastruktur für E-Trottis und Fahrräder ist im Wesentlichen die gleiche.
Derzeit versuchen Unternehmen wie Sirk und Tier aus Berlin, Bird aus Kalifornien oder Voi aus Schweden hierzulande von der steigenden Nachfrage nach E-Trottis zu profitieren. Alleine in Zürich ist die Zahl der E-Trottinets in den letzten anderthalb Jahren von nur 205 Trottis auf 2300 gestiegen. Meistens werden die Trottinets für sehr kurze Strecken ausgeliehen. Das bedeutet, sie ersetzen in erster Linie Fußwege oder den öffentlichen Nahverkehr. Bringen die elektronischen Trottinets aus ökologischer Sicht also überhaupt etwas? Ja, findet Jörg Beckmann. Als Geschäftsführer des Verbands für Elektromobilität sieht er in E-Trottis naturgemäß Vorteile.
Mit E-Trottis kann ich den öffentlichen Verkehr durchaus auch verbessern, dahingehend, dass ich auf der ersten und letzten Meile vielleicht dem einen oder anderen Kunden die Möglichkeit gebe, von zu Hause oder vom Arbeitsplatz mit einem geliehenen Trotti zum nächsten ÖV-Haltepunkt zu kommen.
Ein attraktiverer ÖV, das sei tatsächlich ein Argument für E-Trottis, sagt auch Bernhard Schneider, Geschäftsführer von Newride, einem Kompetenzzentrum für Elektro-Zweiräder. Allerdings findet er, man könne nicht klar sagen, ob E-Trottinets aus ökologischer Sicht Sinn machten. Dazu wäre es zum Beispiel wichtig, dass sie anstelle einer Autofahrt benutzt würden. Das sei beispielsweise bei Elektrovelos der Fall.
Bei den Elektro-Trottinets haben wir noch keine Unterlagen, die belegen, dass wirklich Motorfahrzeugkilometer in einem relevanten Maß ersetzt werden.
Deshalb sei wohl auch der ökologische Nutzen von E-Trottinets beschränkt. Die Nachfrage nach E-Trottinets zum Ausleihen steigt also. Was das aus ökologischer Sicht bringt, ist noch umstritten.
Dennis Joder, jetzt ist es ja so, dass es schon zu Unfällen gekommen ist mit E-Trottinets. Wie braucht man denn diese Gefährte richtig? Fährt man da auf dem Velostreifen?
Ja, genau, oder auf der Straße, wo es eigentlich so wie die Velos auch. Doch noch immer fahren viele mit den Trottis eben auch auf dem Trottoir und das stört einige Fußgänger und kann tatsächlich auch gefährlich sein, weil die Elektro-Trottinets doch ein hohes Tempo haben können. Der Verband Fußverkehr findet deshalb, es sollte vermehrt Polizeikontrollen geben, damit die Trottis auch auf der Straße fahren. Aber auch auf dem Velostreifen sind die Trottis nicht immer willkommen. In Bern zum Beispiel befürchtet der Verband Pro Velo, dass dann auf dem Velostreifen zu wenig Platz ist für alle. Und der Verband schließt auch nicht aus, politisch gegen E-Trottinet-Anbieter vorzugehen, je nachdem, wie so eine Bewilligung aussieht. Also E-Trottis sind nicht überall willkommen.
Und Sie, wie machen Sie es? Wann nutzen Sie ein E-Trottinett?
Ja, in Bern gibt es ja noch keine, deshalb benutze ich mein Fahrrad.
Lassen wir jetzt so stehen. Danke, Wirtschaftsredaktorin Denise Joder. Die Zeit gleich 13 Uhr. Auf Elektromobilität setzen immer mehr Unternehmen. Auch der VW-Konzern. Im neuen klimabewussten Umfeld wittert VW das große Geschäft und will in den nächsten 3 Jahren 1 Million Elektroautos verkaufen. Im Vergleich, letztes Jahr waren es nur 80.000 E-Autos. Wie er diese Strategie umsetzen will, erklärt VW-Chefstratege Michael Jost im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annik Wangler.
In Sizilien sollen sich Mafia-Clans an Fördergeldern der EU bereichert haben, in der Höhe von mehr als 5 Millionen Euro, wie die Finanzaufsicht mitteilte. Sie sollen Grundstücke gekauft und dann Unterstützungsbeiträge für die Landwirtschaft beantragt haben. Bei einer Razzia wurden 94 Personen festgenommen. Russlands Präsident Wladimir Putin möchte, dass Russinnen mehr Kinder zur Welt bringen und will darum arme Familien länger finanziell unterstützen. Das sagt er in seiner Jahresrede an die Nation. Weiter sollen auch Eltern mit vielen Kindern mehr Geld erhalten. Der Bundesrat hat entschieden, für welche Vorlagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 17. Mai an die Urnen gehen. Abgestimmt wird über die Begrenzungsinitiative der SVP, das Jagdgesetz mit einer Lockerung des Wolfsschutzes und das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. Bei letzterem geht es um die Erhöhung der Abzüge für die externe Kinderbetreuung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.